herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich freue mich richtig, heute mit dir über meine Lieblingsrechtsform zu sprechen, die GmbH und Co. KG. Bevor wir damit anfangen, möchte ich dir aber natürlich erstmal gratulieren zum Finfluencer des Jahres. Das ist ja tolle Auszeichnung.
Ja, ich war nicht da. Es war in Berlin irgendwie eine Auszeichnung eben von Finfluencern, wobei ich das Wort auch so ein bisschen schwierig finde, aber ich bin wohl einer und habe da die Kategorie persönliche Finanzen gewonnen. Ich sage jetzt mal so ehrlich, wie es ist, wir haben ja kurz ein Vorgespräch gehabt, aber ich bin jetzt mal transparent. Ich habe gedacht, für das fahre ich jetzt nicht nach Berlin. Aber als ich dann gesehen habe, wer so alles da war, ja, wäre vielleicht schon ganz interessant gewesen. Also vielen Dank. Ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Also irgendjemand muss ja für mich gestimmt haben. Falls hier auch jemand für mich gestimmt hat von unseren Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, dann vielen Dank an der Stelle. War, glaube ich, so 50-50 Publikum und die Jury, die eigentlich ganz hochkarätig besetzt war, auch mit Banken und anderen Unternehmen und so weiter. Ja, also vielen Dank. Jetzt bin ich hier der Finfluencer, mit dem Finfluencer Award ausgezeichnet. Da ich nicht in Berlin war, habe ich ihn allerdings nicht da. Ich weiß jetzt nicht, ob der mir noch zugeschickt wird. Ich habe selber aus der Presse erfahren, dass ich gewonnen habe, weil ich die Einladung abgesagt habe. Aber ja, also vielen Dank, sage ich mal. Ja, aber das Gute ist, da ich nicht in Berlin bin, können wir jetzt einen Podcast aufnehmen über die GmbH und Co. KG.
Ja, also macht natürlich vielleicht auch was für die persönlichen Finanzen, ja, dein Spezialgebiet. Tatsächlich ist das ja eine super interessante Rechtsform, mit der man doch das ein oder andere gestalten kann. Und ich habe jetzt gesagt, es ist meine Lieblingsrechtsform. Viele werfen ja den Steuerberatern vor, dass sie diese Rechtsform nur so oft vorschlagen, weil man da besonders viel abrechnen könnte.
Zwei Abschlüsse.
Ach, denkst du, das ist gerechtfertigt?
Ach, ich glaube, es ist immer, ich glaube, Lieblingsrechtsform, da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil wenn du halt, keine Ahnung, international Kapital einsammeln willst, dann weiß ich nicht, ob die GmbH und Co. KG jetzt die richtige Rechtsform ist beispielsweise. Also ist natürlich, aber das muss ich dir ja nicht sagen, als Vollprofi immer individuell, was für eine Rechtsform dann die Lieblingsrechtsform des Einzelunternehmens sein sollte. Aber ich glaube, dass die GmbH und Co. KG natürlich schon sehr viele Vorteile hat. Ich habe mir selbst auch überlegt, damals der GmbH und Co. KG zu machen, habe mich allerdings dann für die GmbH entschieden. Es ist natürlich so, man muss da auch sagen, es ändert sich ja auch, was man von der Rechtsform gerne hätte, unter anderem, wenn man jetzt plant, was ich jetzt nicht plane, nicht, dass es morgen in der Bild-Zeitung steht, Steuerfrei will auswandern, aber wenn man beispielsweise auswandern will, da kommen wir heute wahrscheinlich auch noch drauf, dann ist so eine GmbH und Co. KG als Holding-Konstrukt vielleicht auch ganz interessant. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in was von einer Lebens- und Unternehmenslage man ist, aber klar, die GmbH und Co. KG, ja, bindet praktisch die Rechtsformvorteile von der Kapitalgesellschaft mit der Personengesellschaft. Und von dem her ist es interessant. Aber vielleicht, bevor wir da so tief einsteigen, wird erstmal grundsätzlich die Frage, die Aufklärung, was ist überhaupt eine GmbH und Co. KG, Christian?
Ja, letztendlich haben wir hier eigentlich zwei Unternehmen. Aber entscheidend ist eigentlich die sogenannte Kommanditgesellschaft, also die KG. Das ist ja eine Personengesellschaft und bei der gibt es zwei verschiedene Gesellschaftertypen. Das eine sind die Kommanditisten. Das ist eine Gruppe von Gesellschaftern, die nur persönlich haftet und die Geschäftsführung in der Regel nicht übernimmt. Und dann gibt es einen Gesellschaftertypen, den sogenannten Komplementär oder die Komplementäre. Das sind Gesellschafter, die mit unbeschränkt haften, also vollumfänglich mit allem Vermögen, was sie haben. Und das sind die, die in der Regel dann die Geschäftsführung übernehmen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Personengesellschaft, die ja ähnlich wie so eine GbR oder OHG ist, aber eben mit der Besonderheit, dass es zwei verschiedene Gesellschafter gibt, wovon eben eine Art der Gesellschafter nur beschränkt haftet. Und das ist natürlich interessant. Die beschränkte Haftung wollen ja viele haben, aus guten Gründen, ja, um vielleicht auch das Unternehmen in die Insolvenz schicken zu können und nicht mit dem privaten Häuschen dafür noch zu haften. Und das ist die einzige Rechtsform der Personengesellschaft, die sowas ermöglicht. Aber man sagt eben, okay, eine Person muss mindestens unbeschränkt haften, also mit allem, was sie hat. Und dann kam man natürlich irgendwann mal auf die schlaue Idee, ich kenne die Historie jetzt nicht, aber die Rechtsform ist natürlich schon seit vielen Jahrzehnten etabliert, hat man gesagt, naja, aber warte mal, ich muss ja nicht als natürliche Person, also als Mensch diese Stellung des persönlich haftenden Komplementärs übernehmen, sondern ich kann ja einfach eine GmbH vorschicken, die dann diese Stellung übernimmt. Und letztendlich habe ich mir somit eine komplette Haftungsfreistellung gebaut, weil ich habe dann eine KG, eine Personengesellschaft. Ich selbst halte alle Anteile als Kommanditist, also als beschränkt haftender Gesellschafter. Mir kann höchstens meine Einlage verloren gehen. Und für den einen, den ich noch benennen muss, der dann unbeschränkt haftet, da wähle ich einfach eine GmbH aus, die ich vielleicht auch noch selber gegründet habe. Also insofern kann man durch diesen Schritt das eben erreichen, dass bei dieser Personengesellschaft gar keiner persönlich haftet, ja, weil die GmbH, wenn das Kapital der GmbH aufgebracht ist, geht die halt auch in die Insolvenz und die Gesellschafter der GmbH müssen nichts nachschießen. Und somit ist diese Situation geschaffen, dass am Ende keiner unbeschränkt haftet. Und deswegen heißt diese Rechtsform dann auch GmbH und Co. KG.
Mhm. Ja, also es gibt jetzt kein eigenes GmbH und QKG-Gesetz. Das hat sich so ja, in der Rechtsprechung etabliert. Könnte theoretisch sein, aber sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann mal jemand sagt, das geht nicht mehr. Ja, also jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber die letzten Jahrzehnte hat es geklappt und dann wird es vermutlich auch die nächsten Jahrzehnte klappen bei der GmbH und QKG. Hat sich allerdings so ein bisschen ja, schleichend entwickelt, was jetzt da der Gründungsgedanke war. Da ist vielleicht mal ein pfiffiger Steuerberater damals draufgekommen. Aber klar, ist natürlich die Haftungsbeschränkung ist natürlich ein Hauptpunkt, ja, den man normalerweise so bei einer Personengesellschaft und die GmbH und Co. KG, man denkt ja immer GmbH Kapitalgesellschaft, aber die GmbH und Co. KG ist auch eine Personengesellschaft und bei Personengesellschaften hat man normalerweise eben nicht diese Haftungsbeschränkung. Aber es gibt noch weitere Vorteile im Gegensatz zu einer klassischen GmbH.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man eben in diesem Bereich der Personengesellschaften bleibt, ist man halt viel flexibler als bei der GmbH. Natürlich gibt es bei der Person, bei der Kommanditgesellschaft, die ja letztendlich hier dahinter steckt, auch im HGB einige Vorschriften, die aber größtenteils auch abbedungen werden können. Also wo man einfach sagen kann, okay, ich will hier ganz völlig individuell etwas regeln für mein Unternehmen, wie ich die Gewinne verteile, wie die Gesellschafter beteiligt sind, wie die Einlage ist. Keine Ahnung, ne? Was einem sonst noch so einfällt, was man so in den Gesellschaftsvertrag schreiben will. Da hat man auf jeden Fall bei der GmbH und Co. KG viel mehr Flexibilität als bei der GmbH. Einerseits bei diesen Fragen, was kann man da alles regeln? Ja, da kann man eben wirklich auf diese, da sind wir wieder bei dir, dem Finfluencer des Jahres, ja, bei der individuellen Situation, die zu betrachten ist. Was will man da jetzt eben in seinem Unternehmen festhalten oder zwischen den Gesellschaftern? Kann man eben da viel flexibler machen? Kann sich Geld einfach entnehmen? Ja, das geht ja bei der GmbH so auch nicht. Da muss man immer eine Ausschüttung machen oder einen Anstellungsvertrag schließen. Und bei der Personengesellschaft kann man eben einfach sagen, ich entnehme mir Geld, wie ich lustig bin. Man kann auch leichter neue Gesellschafter beteiligen zum Beispiel. Ja, bei einer GmbH bedarf das ja immer, dass das über einen Notar läuft. Ansonsten sind ja so Anteilsübertragungen nicht wirksam. Und bei der KG kann man natürlich das auch ohne Notar machen, muss es am Ende dann vielleicht nur irgendwo anmelden. Aber das heißt einfach viel mehr Spielraum und individuelle Gestaltungsfreiheit. Und das ist natürlich auch ein Riesenwert, mal ganz unabhängig davon, ob man da jetzt vielleicht noch zusätzlich mit Steuern sparen kann, diese Flexibilität. Ich glaube, das kann man schon so festhalten.
Ja, vielleicht lass uns mal zum Gründungsprozess kommen, weil wenn man jetzt eine GmbH ohne GmbH und Co. KG gründet, dann ist man ja relativ schnell fertig. Bei der GmbH und Co. KG braucht man erstmal die GmbH. Die muss man weiterhin natürlich beim Notar gründen und dann im zweiten Schritt folgt dann die KG, das könnte man theoretisch, meine ich, sogar mündlich machen, aber wer schreibt, der bleibt, sagt man so schön. Auch wenn jetzt keine notarielle Beurkundung notwendig ist, sollte man natürlich den KG-Vertrag dann auch schriftlich machen. Und da hat man eine Geschäftsführung durch eben diese GmbH und die wird wiederum vertreten, wie normalerweise eben bei einer GmbH, bei einer normalen GmbH in Anführungszeichen auch, durch den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Und dann hat man im Prinzip diese GmbH und Co. KG errichtet.
Also die KG, damit die dann auch als solche gelten kann, muss sie schon im Handelsregister eingetragen sein. Das meldet man halt beim Notar nur an, ja. Ich glaube, den Schritt muss man schon machen, um dann diese Stellung zu bekommen oder diese Rechtsform dann auch tragen zu können. Und ja, ist eigentlich verrückt, ne? Am Ende ist dann für die Geschäftsführung zuständig die GmbH, ja. Und die wiederum braucht natürlich selbst einen Geschäftsführer, wie du es gerade gesagt hast. Und oft ist es natürlich so, dass einem, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man gründet alleine so eine GmbH und Co. KG, dann sagt man, okay, ich habe 100% der Anteile an der GmbH und Co. KG als Kommanditist und zusätzlich ist mit 0%, das ist übrigens auch Rechtsprechung geklärt, dass das so zulässig ist, mit 0% beteiligt, also vermögensmäßig nicht beteiligt, aber schon als Gesellschafter, als Gesellschafterstellung gibt es dann diese GmbH und diese GmbH-Anteile gehören einem auch zu 100%. Das wäre so eine klassische Konstruktion, die man da fahren kann. Oder genauso, wenn es jetzt mehrere Gesellschafter gibt, meinetwegen 2, 3, 4, würde man eben sagen, die Anteile an dieser GmbH, die für die Geschäftsführung zuständig ist, die teilt man dann ähnlich auf wie die Anteile an der KG. Das ist so ein praktisches Modell. Es gibt aber zum Beispiel auch die Einheits-GmbH und Co. KG. Da gehören dann die Anteile an der Komplementär-GmbH auch der KG. Also so verrückt kann es auch werden. Ist auch zulässig und kann man also schon verrückte Sachen mit anstellen. Und ja, wenn es dann einmal steht, das Konstrukt, kann man eben loslegen und das Ganze auch mit beschränkter Haftung.
Ja, und dann gibt es aber einen großen Unterschied zu einer normalen GmbH, weil es gilt nicht das Trennungsprinzip. Also bei der GmbH ist es ja so, ja, je nach Hebesatz der Gemeinde, hat man im Podcast auch schon oft besprochen, ist die Steuerbelastung insgesamt mit Körperschaftssteuer, Soli und Gewerbesteuer eben bei etwa 30%, egal ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro Gewinn macht oder 1 Million. Und bei der GmbH und Co. KG, da zählt im Prinzip das Transparenzprinzip, also wie bei einer normalen Personengesellschaft, also bei der GbR oder UAG oder eben KG, und dann wird das mit den persönlichen Einkünften des Gesellschafters zusammengerechnet, was natürlich auch positiv sein kann. Jetzt nehmen wir an, man hat als Fabi, der eine GmbH und Co. KG hätte, negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann kann man die dagegen rechnen, ja, also es ist nicht getrennt, ja, so gefangen im Prinzip bei der GmbH, sondern das ist ein großer Vorteil, man kann eben seine persönlichen Einkünfte, beispielsweise eben aus Vermietung und Verpachtung, gegen die Einkünfte der GmbH und Co. KG rechnen.
Es kann natürlich auch schnell unvorteilhaft sein, wenn man dann in so einem Spitzensteuersatz ist, ja, und plötzlich dann auf jeden Gewinn eben 45% Steuern zahlt, statt vielleicht nur 30%, wie es bei der GmbH wäre. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Da gibt es aber auch zwei Möglichkeiten, das zu umgehen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber vielleicht noch mal weiter zu den Vorteilen. Ja, du kannst ja dann eben auch, weil du sie eh persönlich versteuern musst, die Gewinne, kannst du halt auch die Gelder der GmbH und Co. KG einfach dir entnehmen. Frei, musst da jetzt nicht eben irgendwie einen Geschäftsführeranstellungsvertrag schließen oder eine Gewinnausschüttung vorher beschließen, kannst dir einfach Geld entnehmen. So ein bisschen wie bei so einem Einzelunternehmen kann man sich das vorstellen. Und ist jetzt auch nicht denkbar, dass man sagt, dass es da so eine verdeckte Gewinnausschüttung zum Beispiel geben kann. Ja, da muss man ja sonst akribisch bei der GmbH darauf achten, wenn man vielleicht Verträge mit der GmbH schließt, weil man der GmbH irgendwas überlässt, ein Auto oder eine Immobilie oder einen Darlehensvertrag mit der GmbH schließt, dass da bloß keine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, sonst muss man Steuern nachzahlen. Dieses Risiko oder Problem hat man bei der GmbH und Co. KG dann so erstmal nicht. Das ist ja auch ganz gut.
Ja, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass man sagt, ja okay, aber wenn ich jetzt irgendwie im Spitzensteuersatz oder sogar im reichen Steuersatz von 45% bin, dann habe ich ja auch Nachteile bei der GmbH und Co. KG, aber es gibt ja die Möglichkeit, ja, sogar zur Körperschaftssteuer zu optieren, ja, dass ich dann nicht mehr Steuern zahlen muss als eine klassische GmbH.
Ja, genau, das ist ja eine Möglichkeit, das zu vermeiden. Das Problem ist natürlich dann, dass du insgesamt mit wie eine GmbH komplett besteuert wirst. Ne? Also dann bist du vollständig in diesem Besteuerungsregime für die GmbH, zahlst dann eben nur noch 30% Steuern, darfst dann aber eben nicht mehr die Gewinne frei entnehmen, müsstest die dann ausschütten, wenn du sie privat verwenden willst, oder ja, musst dann eben auch Anstellungsverträge mit dir machen oder darfst, kann ja auch ein Vorteil sein. Das heißt, dann ist man wieder bei der klassischen GmbH, kann aber trotzdem interessant sein, diese ganzen flexiblen Regelungen der GmbH und Co. KG zu nutzen, haben wir gerade schon besprochen. Der Gesellschaftsvertrag kann sehr individuell gestaltet werden. Und durch diese Option kann man trotzdem sagen, ich lasse mich wie eine GmbH besteuern. Also absolut underrated, diese Möglichkeit, finde ich auf jeden Fall gut. Und gut, dass du es ansprichst, das kann man in Betracht ziehen. Aber dann wird natürlich diese ganze Struktur, wie wir sie jetzt hier beschreiben, oder was jetzt auch gleich noch für andere Steuervorteile kommen, die fallen dann eben weg, weil die GmbH und Co. KG einfach besteuert wird wie eine ganz normale GmbH. Und dann fällt vieles anderes weg. Was aber eine Alternative sein kann, ist natürlich hier unsere Thesaurierungsbegünstigung. Das geht ja auch, wenn man also sagt, okay, ich habe hier viel Geld verdient mit meiner GmbH und Co. KG und ich lasse das Geld aber im Unternehmen, weil ich davon vielleicht Kredite zurückzahle, weil ich irgendwas finanziert habe oder weil ich ja einfach das reinvestiere. Dann kann man in den Genuss kommen, nur 28,25% Steuern zu zahlen, statt eben den Spitzensteuersatz, den man vielleicht persönlich zahlt. Wenn man aber das, also die Bedingung ist, Geld muss in der Firma bleiben, darf nicht entnommen werden. Und wenn man es dann doch später entnimmt, muss man 25% nachversteuern. Also kommt man in etwa auch so in diese Situation, wie es bei einer GmbH wäre. Und das ist eine relativ, ja, ich würde schon sagen, komplexe Vorschrift. Viele scheuen sich da so ein bisschen vor, weil man eben wirklich auch genau nachvollziehen muss, hat man jetzt zu viel entnommen oder nicht und was ist eigentlich mit den Steuerzahlungen, die ich leisten muss, diese 28,25%, ist das dann auch schon eine Nachversteuerung? Das war bisher immer so ein bisschen der Nachteil an der Vorschrift, dass es gleich von Anfang an zu dieser Doppelbesteuerung kam mit 28,25% und 25% für die Entnahme alleine, weil man die Steuern zahlen musste. Das ist aber jetzt insgesamt ein bisschen besser geworden, sodass diese Thesaurierungsbegünstigung echt auch interessant ist, um eben so ein, jetzt nicht unbedingt in den Nachteil zu kommen gegenüber den Wettbewerbern, die vielleicht als GmbH firmieren, ja, die dann nur 30% zahlen, weil sie die Gewinne im Unternehmen lassen. Das kann man mit einer GmbH und Co. KG hierüber auch erreichen.
Jetzt die Frage, wenn man eine GmbH und Co. KG hat, ja, ist dann das Betriebsvermögen gewerblich, ja, oder kann man das auch als nicht gewerbliche Tätigkeit einstufen?
Ja, da kommen wir jetzt schon zu den wichtigen, super interessanten Gestaltungsmöglichkeiten mit dieser GmbH und Co. KG. Ne? Wir haben jetzt gerade so besprochen, der klassische Fall, man macht irgendein Unternehmen, was wirklich auch im Handel tätig ist zum Beispiel oder gewerblich tätig ist, über diese Rechtsform, dann ist alles so, wie wir es jetzt beschrieben haben. Aber richtig spannend ist es natürlich, wenn man so vermögensverwaltende Tätigkeiten macht, dann ist man ja ansonsten irgendwie immer mit der Frage konfrontiert, wie du es gerade schon gesagt hast, ja, ist das denn jetzt noch vermögensverwaltend oder ist das jetzt schon gewerblich? Besonders relevant bei Immobilien zum Beispiel, ne? Ist man jetzt vermögensverwaltender Immobilienvermieter oder wird man vielleicht schon gewerblich, weil man viele Objekte kauft und verkauft oder weil man die Immobilie vielleicht für sein eigenes Unternehmen nutzt und deswegen so eine Betriebsaufspaltung vorliegt? Und normalerweise ist es ja im Steuerrecht immer so, dass man da eigentlich kein Wahlrecht hat. Also entweder ist man in so einer Situation, dass man sagt, naja, das ist hier vermögensverwaltend, weil ich eben nichts Gewerbliches mache, oder es ist gewerblich, weil ich eben das, was vermögensverwaltend sein könnte, auch irgendwie gewerblich infiziere, ja, weil ich da, wie gesagt, eben vielleicht oft verkaufe und kaufe oder weil ich das für mein Unternehmen noch nutze. Und mit der GmbH und Co. KG hat man echt eine super interessante Möglichkeit, sich dahin zu gestalten, wo man gerne hin will. Man könnte also zum Beispiel sagen, alles, was in der GmbH und Co. KG ist, ist immer zwingend gewerblich. Und das kennt man ja bei Personengesellschaften so eigentlich nicht. Normalerweise kommt es ja da wirklich auch darauf an, was man macht. Und das ist aber hier im Gesetz so geregelt, wenn es wirklich so ist, dass allein zur Geschäftsführung diese Komplementär GmbH berechtigt ist und sonst niemand, also so wie der klassische Standardfall wäre, den wir hier immer beschrieben haben bis jetzt, dann wäre man in dieser gewerblichen Prägung. Das heißt, die GmbH und Co. KG ist dann einfach immer gewerblich tätig, auch wenn sie selbst überhaupt nichts Gewerbliches macht. Und anders ist es, wenn man eben sagt, okay, es ist noch jemand anderes aus dem Gesellschafterkreis, eine natürliche Person zur Geschäftsführung berechtigt, dann fällt eben diese gewerbliche Prägung weg und man kann sagen, die GmbH und Co. KG bleibt vermögensverwaltend, wenn sie denn nur vermögensverwaltende Tätigkeiten macht. Jetzt könnte man sich natürlich die blöde Frage stellen, welches Interesse könnte man denn haben, so eine GmbH und Co. KG freiwillig als gewerbliches Unternehmen einzustufen, ne? Die meisten denken ja wahrscheinlich immer daran, oh, gewerblich ist eher schlecht, da muss ich Gewerbesteuer zahlen. Aber es gibt ja schon so ein paar Dinge, ein paar Situationen, wo man sagen kann, ich will vielleicht 100% sicherstellen, dass ich gewerblich bin oder es bleibe, weil ich damit sonst einige Steuern zahlen müsste.
Vielleicht müssen wir da nochmal kurz einen Exkurs zur Betriebsaufspaltung machen, insbesondere auch bei der normalen GmbH. Also wenn man jetzt beispielsweise eine wesentliche Betriebsgrundlage an seine GmbH aus dem Privatvermögen vermietet, klassisches Beispiel ist beispielsweise ein Bürogebäude und dann auch noch ja, die Stimmmehrheit an der GmbH hat, im Regelfall dann eben über 50%, dann kommt es einerseits zu einer sachlichen Verflechtung, weil man eben dieses Bürogebäude in dem Beispiel an die GmbH vermietet hat und auch zu einer personellen Verflechtung, weil man eben diese GmbH in dem Beispiel kontrollieren kann und dann gibt es ein paar Rechtsfolgen, unter anderem eben ist es dann kein reines Privatvermögen mehr, die Anteile werden Betriebsvermögen und so weiter und so fort und insbesondere, wenn dann diese Betriebsaufspaltung, so nennt sich das, aufgelöst wird, dann werden Steuern fällig. Meistens merkt man das erstmal nicht, wenn man da was vermietet, erst wenn dann die Betriebsaufspaltung wieder aufgelöst wird, beispielsweise weil man eben dieses Büro nicht mehr braucht oder verkaufen will oder sich die Beteiligungsverhältnisse ändern, ja, dann wird es teuer, muss man die stillen Reserven aufdecken, dann mehr Steuern zahlen und so eine gewerbliche Prägung bei dann einer GmbH und Co. KG kann eben dann genutzt werden, um genau das, also eine Betriebsaufspaltung zu vermeiden.
Ja. Oder sicherzustellen, ne, dass diese, dass die Auflösung der Betriebsaufspaltung keine Steuern verursacht, weil man eben dann dieses Vermögen, was man sonst ja wieder plötzlich privat halten würde, weil diese Grundsätze der Betriebsaufspaltung wegfallen, dass die auf jeden Fall gewerblich aufgefangen werden. Und das kann ja wirklich richtig dramatisch werden, ja. Stell dir vor, irgendjemand hat da so seinen Betrieb, hat da sein Lebenswerk, macht ein paar Millionen Euro Umsatz, einige hunderttausend Euro Gewinn und hat eben so eine Betriebsaufspaltung, hat vielleicht seine Lagerhalle mal privat gekauft, überlässt die seiner GmbH und jetzt will der das Unternehmen vielleicht, oder der verstirbt jetzt, ja, das ist eigentlich oft so ein Fall, wo plötzlich das Problem enorm hoch wird. Die Person verstirbt jetzt und die Erben ist nicht nur eine Person, sodass die diese schöne Struktur, also schön in Anführungsstrichen, natürlich keine schöne Struktur, dass ein Erbe das einfach fortführen könnte und alles wäre gut, sondern es ist ja dann oft so, da gibt es dann eine Erbengemeinschaft und der eine Sohn will vielleicht dann das Unternehmen fortführen und der andere bekommt dafür das Grundstück, ja, und schon hat man dann plötzlich durch den Erbfall so eine Situation, dass diese Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung nicht mehr gegeben sind und man muss dann einfach sowohl die Immobilie einmal so versteuern, als hätte man sie verkauft. Und da gilt diese 10-Jahres-Frist nicht, ja, man muss die auch, wenn man die schon 30 Jahre hatte, muss man trotzdem den Gewinn versteuern. Und das Schlimme ist, man muss auch noch das Unternehmen, also in der Regel dann die GmbH, die dazugehört, auch nochmal so versteuern, als hätte man sie verkauft, sodass das ein richtig teurer Spaß wird. Und das kann man eben vermeiden, indem man dann sagt, ja, Moment mal, da nutze ich doch die GmbH und Co. KG und nehme die als Rechtsform und pack einfach dort nehme die letztendlich als Holding, ja, und pack dort die Immobilie rein und auch die GmbH-Anteile, damit ich für immer sicherstellen kann, dass diese Zuordnung zum Betriebsvermögen, die ja jetzt durch die Betriebsaufspaltung entstanden ist, dass die immer weiter besteht und hier nichts passieren kann, dass das aus Versehen mal aufgelöst wird und ich dann hier ungewollt so viele Steuern zahlen muss. Also allein deswegen ist diese Rechtsform schon Gold wert, um diese Möglichkeit zu haben.
Ja, was soll man als nächsten Punkt machen?
Ja,
die Verluste, oder willst du was zum Sonderbetriebsvermögen sagen?
Ja, vielleicht da kann man auch noch mal kurz was zu sagen. Sonderbetriebsvermögen ist halt auch noch mal eine charmante Möglichkeit, weil wir gerade das Thema Betriebsaufspaltung hatten. Ja, oftmals haben ja Unternehmer ein Interesse, bestimmtes Vermögen so aus der Haftungsmasse rauszulassen des Unternehmens, ne, und zu sagen, hey, das will ich gar nicht auf die GmbH übertragen, weil da gibt es vielleicht noch mehrere Gesellschaften, die sollen davon nicht partizipieren. Oder ich möchte nicht, dass, wenn ich mal in die Insolvenz gehen sollte mit dem Unternehmen, dass der Insolvenzverwalter da ran kann. Also behalte ich das privat. Ja, und das könnte ein Grundstück sein, das könnte ein Maschinenpark sein, es könnten irgendwelche Rechte, Patente oder Marken sein. Und da hat man eben bei der klassischen GmbH dann oft das Problem, dass man genau in diese Betriebsaufspaltung rutscht. Und bei der GmbH und Co. KG ist es vielleicht auch ein bisschen charmanter. Da gibt's diese Betriebsaufspaltung so eigentlich nicht. Da würde man dann einfach sagen, diese Werte oder Assets, die man privat zurückbehalten hat, die werden dann Sonderbetriebsvermögen. Also die werden schon steuerlich auch so behandelt, als würden sie im Betrieb liegen. Aber zivilrechtlich bleiben sie bei einem privat und sind eben aus der Haftungsmasse rausgenommen. Finde ich auch ganz, ja, manchmal ein bisschen charmantere Lösung als immer das Betriebsaufspaltungsthema, was ja, wie schon gerade beschrieben, manchmal ganz schön harte Konsequenzen dann nach sich ziehen kann, ja.
Ja, zu der Verlustnutzung haben wir am Anfang schon was gesagt, ja, dass man es verrechnen kann, aber es gibt natürlich auch noch Verlustverrechnungsbeschränkungen, die man auch noch am Schirm haben sollte.
Ja, das ist ein kleiner Nachteil, ja. Bei anderen Personengesellschaften, wie jetzt zum Beispiel der GbR oder der OHG, wenn die Verluste machen, dann werden die auch ja direkt den Gesellschaftern zugerechnet, was ja was Tolles ist. Ja, dann macht man Verluste und kann die natürlich nutzen, kann einfach sagen, ja, ich habe hier vielleicht zusätzlich noch irgendwo angestellt, da habe ich Einkünfte gehabt, das verrechne ich und dann muss ich keine Steuern zahlen. Ist ja top. Jetzt ist man natürlich, da geht es auch darum, Gestaltungsmodelle zu vermeiden. Jetzt sind natürlich viele, könnte man ja auf die Idee kommen, ja wunderbar, das mache ich dann bei der GmbH und Co. KG auch so. Dann erziele ich da richtig viele Verluste, ist ja nicht schlimm, ich hafte ja eh nur beschränkt und steuerlich kann ich sie trotzdem voll nutzen. Ja, da merkt man natürlich schon irgendwie, ist das dann nicht so stimmig und super anfällig für Gestaltung. Und deswegen gibt es eben da eine Vorschrift, die sagt, wenn bei der GmbH und Co. KG so viele Verluste anfallen, dass man schon seine Einlage aufgebraucht hat, ja, also das Kapitalkonto, was man mal geschaffen hat durch Einlagen oder durch stehen gelassene Gewinne, wenn das aufgefressen ist durch die neuen Verluste, die dazugekommen sind, dann kann man die Verluste, die einem persönlich zugeschrieben werden, die kann man zwar noch aufschreiben, ja, die werden dann festgestellt, aber die darf man nicht mehr verrechnen, also nicht nutzen, um sie mit anderen Einkünften, wie beispielsweise als Angestellter oder Vermieter oder so, zu verrechnen. Das ist ein kleiner Nachteil. Kann man aber auch lösen, indem man dann zum Beispiel zum Handelsregister geht und sagt, ja, okay, ich übernehme doch eine höhere Außenhaftung, als ich eigentlich hier laut Gesellschaftsvertrag ursprünglich vorgesehen hatte. Ne? So kann man sich da helfen, wenn man doch viele Verluste hat und sagt, ich muss die eh ausgleichen, habe irgendeine Bürgschaft abgeschlossen für die Bank, dann macht es auch Sinn, das Ganze noch beim Handelsregister anzumelden und zu sagen, hey, okay, ich hafte noch mit mehr Geld, dann hat man wenigstens noch einen steuerlichen Vorteil. Also so kann man das Thema umgehen.
Apropos Haftung, das haben wir vorher noch vergessen, die GmbH bekommt auch noch eine Haftungsvergütung.
Stimmt, ja.
Ja, obwohl es jetzt keine natürliche Person ist, aber auch die GmbH, ja, wird bezahlen, in Anführungszeichen. Da ist so in der Praxis eine Haftungsvergütung von 5% des Stammkapitals angemessen, ja, um eben unter anderem da verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden, wenn wir gerade noch beim Thema Haftung sind. Ja, genau. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer ist auch noch ein Punkt. Ja, das wird von manchen auch als Hauptvorteil gesehen, ja, im Gegensatz zu einer GmbH, wenn man dann mal ablebt, da gibt es auch nochmal Begünstigungen, ja, und unabhängig der Beteiligungshöhe, also muss man nicht unbedingt 25% wie bei der GmbH zum Beispiel haben.
Ja, da haben wir ja noch das Glück, dass wir in Deutschland noch umfangreiche Begünstigungen für Unternehmensvermögen haben bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Ja, da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, dass das auch viele kritisieren. Ich glaube, wir beide finden es aber immer noch angemessen.
Ja, ich glaube, jetzt bei dem Koalitionsvertrag ist jetzt nichts drin, wo man sich da annähernd Sorgen machen müsste, dass das zumindest die nächsten 4 Jahre wegfällt.
Ja, naja, du, wenn ich dann immer so von den Steuerschätzungen höre, die dann 30 Milliarden niedriger ausfallen, dann bin ich mir nicht sicher, ob man da doch noch auf blöde Ideen kommt. Aber
ich glaube eher, da werden die Einkommensteuersenkungen, die eh schon erst irgendwie ab 2027 irgendwie angedacht sind, gestrichen oder vielleicht auch die Körperschaftssteuersenkung, die erst ab 2028 kommen sollen.
Kann sein, ja. Oder man setzt die Mindestlohnerhöhung durch und bekommt deswegen mehr Steuereinnahmen. Das ist ja auch was, das, was viele vermuten, was dahinter steckt. Aber egal.
Schauen wir mal.
Wir sind ja bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer und da gibt es eben noch die Begünstigung, ja, und das ist total toll. Man kann Unternehmensvermögen steuerbegünstigt vererben oder verschenken, wenn man denn das dann noch 5 oder 7 Jahre behält und eben jetzt da wirklich nur unternehmerisches Vermögen drinsteckt, kein Cashbestand, kein hoher oder so. Und da ist so ein bisschen der Nachteil, bei einer GmbH müssen es eben mindestens 25% Anteile sein, die da übertragen werden. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd, ja, wenn man diese Quote nicht erfüllt. Und da ist eben auch das Gute, dass es diese Quote bei Anteilen an so einer GmbH und Co. KG eben nicht gibt. Da reichen, also gibt es keine Beschränkung, ne? Könnten dann auch 1%, 2%, wie auch immer sein. Und das ist natürlich hier auch ein nennenswerter Vorteil. Und ja, selbst auch, man könnte sich natürlich die Frage stellen, gerade bei Personengesellschaften, wo man jetzt auch selbst eine Haftung übernimmt, ja, also muss ja nicht immer so sein, dass man über eine GmbH und Co. KG spricht, man könnte ja auch eine KG vererben und jemand tritt dann als persönlich haftender Gesellschafter ein, dann könnte man sich auch die Frage stellen, ja, ist das überhaupt eine Schenkung, wenn die Gesellschaft einen neuen Gesellschafter bekommt, der mit seinem ganzen Privatvermögen haftet, das steht ja dann auch nochmal auf einem anderen Stern, also da ist man schon ein bisschen flexibler, da auch etwas zu gestalten, was vielleicht den einen oder anderen Vorteil erzielt. Also Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für die GmbH und Co. KG, ne?
Und dann gibt es auch noch Begünstigungen bei der Grunderwerbsteuer im Vergleich zu der GmbH, ja, weil bei der GmbH ist es ja so, ja, also ich muss es halt verkaufen an die GmbH und dann wird auch Grunderwerbsteuer fällig, selbst wenn mir die GmbH zu 100% gehört, wenn ich da ein Grundstück verkaufe, vielleicht aus dem Privatvermögen, meinetwegen auch steuerfrei nach 10 Jahren Vermietung, aber die Grunderwerbsteuer wird bei der GmbH halt trotzdem fällig und da gibt es auch Vorteile bei der GmbH und Co. KG.
Ja, genau, da gibt es ganz umfassende Befreiungen, die natürlich auch irgendwie Sinn ergeben, ja, und zwar besagen die, wenn einem bisher das Grundstück allein gehört hat und danach wird es auf die Gesellschaft übertragen und die Gesellschaft gehört einem auch allein, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Und genauso gilt das dann auch quotal, ja, wenn einem das Grundstück alleine gehört hat und die Gesellschaft gehört einem zu 50%, fallen 50% Grunderwerbsteuer weg und 50% muss man bezahlen, weil jemand anderes Neues noch mit am Grundstück beteiligt wird. Also ich finde eine völlig nachvollziehbare, sinnvolle Vorschrift. Und das Gute ist, dass man da sogar auch sagen kann, wenn die anderen Gesellschafter der GmbH und Co. KG, wenn die mit mir verwandt sind und es für solche Art von Verwandten Steuerbegünstigungen gibt, das ist ja der Fall bei Verwandten in gerader Linie, ja, die Eltern oder die Kinder sind ja auch befreit bei der Grunderwerbsteuer oder der Ehepartner, wenn ich dem ein Grundstück schenke, dann zahle ich auch keine Grunderwerbsteuer und das wird eben auch übertragen auf die Personengesellschaft hier, sodass man eben auch sagen kann, wenn ich beispielsweise so eine Familiengesellschaft gründen will, da haben ja viele ein Interesse dran und sagen, ich will mein Vermögen poolen oder will nach und nach meine Kinder daran beteiligen und da lege ich jetzt meine Grundstücke alle zusammen in so eine Rechtsform ein, dann macht es halt schon Sinn, zum Beispiel da die GmbH und Co. KG zu wählen, weil man dann die Grundstücke grunderwerbsteuerfrei da reinbekommt. und sie dann eben dort verwalten kann. Wo es dann ein Ende hat, ist zum Beispiel, wenn die Geschwister auch beteiligt werden sollen, ne? Weil mit denen ist man ja nicht in gerader Linie verwandt. Da kann man, an die darf man nicht grunderwerbsteuerfrei übertragen, ein Grundstück. So ein bisschen wie bei der Schenkung, ne? Da haben wir auch nur den Mini-Freibetrag für Geschwister. Also die Geschwister sind echt arm dran im Steuerrecht in Deutschland, ja. Vielleicht noch eine Ergänzung zur GmbH, ja, da gibt es ja auch so ein BFH-Schreiben tatsächlich. Ist eigentlich auch absurd, dass wenn man eben sagt, man hat ein Grundstück und will das auf die GmbH übertragen, dann ist das natürlich grunderwerbsteuerpflichtig, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber es gibt keine Vorschrift, die jetzt irgendwie sagen würde, dass der Kaufpreis, den man da festsetzt, dass der mindestens mal fremdüblich sein müsste. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich verkaufe das Grundstück für 1 Euro an meine GmbH und dann wird die Grunderwerbsteuer an diesem 1 Euro bemessen. Weil insoweit dann natürlich so eine verdeckte Einlage vorliegt und man dann sagt, darauf muss keine Grunderwerbsteuer erhoben werden. Also damit kann man es so ein bisschen umgehen, aber hat oft natürlich andere Nachteile, wenn man das Grundstück noch nicht 10 Jahre hatte. Also es ist schon interessant, das mal zu kennen oder zu hören, aber am Ende ist es doch irgendwo eine Krücke mit vielen Nachteilen, sodass, wenn es einen gesetzlich vorgezeichneten Weg gibt, wie hier bei der GmbH und Co. KG, das schon auch vorteilhafter ist, ja.
Ja, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, wenn man jetzt wegziehen möchte, ja, ins Ausland, dann ist es ja so, wenn ihr eine GmbH habt, dann gibt es die Wegzugsteuer nach § 6 des Außensteuergesetzes, wenn man die letzten 5 Jahre mindestens zu 1% mittelbar oder unmittelbar beteiligt war und dann ins Ausland wegzieht, dann werden ja Steuern fällig und das kann natürlich schon ordentlich reinknallen, ja, also nicht ungeplant nach Dubai abhauen. Ja. Und da ist die GmbH und Co. KG ja auch eine Möglichkeit, ja, dass man da die als Holding über die GmbH dazwischen schellt, dass man eben vermeidet, dass man wirklich wegzieht. Was muss man da beachten, Christian?
Ja, naja, du musst irgendwie das ja dann schaffen, dass dieses Gesetz keine Anwendung findet, ja. Und in dem Gesetz steht, du musst die Wegzugssteuer zahlen, wenn du aus Deutschland wegziehst. Ich meine, das ist dann nun mal Fakt, da kannst du nichts anderes gegen machen. Aber zweite Voraussetzung ist, dass du Anteile an einer Kapitalgesellschaft hältst. Also muss man irgendwie dafür sorgen, dass man keine Anteile mehr an Kapitalgesellschaften hält. Also was macht man? Man schaltet einfach noch eine Holding zwischen sich selbst und den GmbH-Anteilen oder AG-Anteilen, die man hält. Das heißt, wenn dann gefragt wird, ja, ist denn jetzt diese Vorschrift der Wegzugsbesteuerung anwendbar, dann lautet die Antwort, ja, ich ziehe ja weg, aber ich habe ja keine Anteile an einer Kapitalgesellschaft, denn die hält meine GmbH und Co. KG für mich. Insofern kann man das so einfach vermeiden. Wichtige zweite Voraussetzung ist halt, wenn jetzt diese GmbH und Co. KG dann auch nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sein sollte, dann greift die Vorschrift natürlich auch wieder, weil genau so ein Tatbestand auch ist, dass Deutschland sein Besteuerungsrecht verliert. Und das heißt, man muss dann irgendwie sicherstellen, dass diese GmbH und Co. KG in Deutschland bleibt. Das kann man natürlich relativ, also einfach ist vielleicht zu viel gesagt, aber das kann man sicherstellen. Und da muss man noch aufpassen, zieht man jetzt nach Dubai, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann ist das deutlich einfacher, als wenn man jetzt zum Beispiel in die Schweiz zieht, weil da gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen und dort ist dann relativ klar geregelt, wann bleibt denn so eine GmbH und Co. KG in Deutschland steuerpflichtig und dafür bedarf es dann in der Regel doch so ein bisschen Substanz, also da muss die irgendwie was machen. Da kann die nicht nur eine Holding sein, sondern da muss eben wirklich ein bisschen Gewerbebetrieb hier auch vorliegen. Muss man dann auch schauen, reicht da jetzt eine Photovoltaikanlage oder muss es vielleicht ein richtiges Büro sein oder so? Das ist dann wieder im Einzelfall, ja, abzuwägen. Und weißt du, was ein großer Nachteil ist, wenn man diese Struktur halt macht? Das ist natürlich, dass man dann weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bleibt mit seiner GmbH. Ja. Das ist halt auch eine große Abwägungsfrage, oder?
Ja, andererseits, wenn da halt dann auf einmal, was weiß ich, dir, ich weiß nicht, 13,7 Millionen Steuern sparst, dann ist es vielleicht das wert, nochmal ein paar Jährchen in Deutschland die Steuern zu zahlen. Ne?
Ja, kommt halt immer drauf an, wie ist die Perspektive, ne? Will man vielleicht doch wieder zurückkommen oder nicht? Da kommt es eben auch wieder darauf an, was man macht. Wenn wir beim Thema Ausland sind, ist auch interessant, wenn man Immobilien im Ausland kauft, ja, kann das auch ganz interessant sein mit so einer GmbH und Co. KG. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Vorteile. Ich habe so einen Fall mal für Ungarn gesehen. Und zwar ist ja jedes Steuerrecht auf der Welt irgendwie unterschiedlich, ja. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass unser Steuerrecht hier in Deutschland wahrscheinlich recht kompliziert ist im Vergleich zu anderen. Und ich vermute mal, dass es viele Länder auf der Welt gibt, wo es so abgefahrene Sachen wie eine GmbH und Co. KG, gewerbliche Prägung und sowas eher nicht gibt, ja. Und das kann man sich natürlich auch zunutze machen. Und zwar könnte man ja auf die Idee kommen, dass es vielleicht Länder gibt, die so eine GmbH und Co. KG, die ja bei uns hier ganz eindeutig anerkannt ist, dass die vielleicht eher als so eine Art GmbH einordnen. Also, ne, da wird ja immer so ein, es gibt keine GmbH und Co. KG in anderen Ländern. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Ungarn bist, müsst ihr ja das ungarische Finanzamt gucken, was soll das sein? Kennen wir nicht. Lass mal vergleichen mit dem, was wir so haben. Und ich meine, in Ungarn zum Beispiel kommt man dann, könnte man es hinbekommen, dass man auf die Idee kommt, naja, die GmbH und Co. KG, so wie die Deutschen das machen, das ist bei uns eher eine Kapitalgesellschaft. Das heißt, die würden dann eben hier so eine deutsche GmbH und Co. KG wie eine ungarische Kapitalgesellschaft betrachten. Mit der Folge, dass wenn man dann dort in Ungarn eben zum Beispiel Immobilien hält, dass man dann da eine sehr niedrige Steuer zahlt. Ich meine, die zahlen da nur 10% auf Körperschaftssteuerebene und damit die Mieteinnahmen relativ gering versteuern kann. Und dann könnte man ja sagen zum Beispiel, also und in Deutschland wird das Ganze, ist ja eh nicht steuerpflichtig, weil es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen, das sagt, die Immobilie muss dort versteuert werden, wo sie liegt, also nicht in Deutschland, sondern in Ungarn, alles okay. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, naja, nach einiger Zeit verkaufe ich die Immobilie vielleicht wieder und habe dann einen Gewinn gemacht und den will ich jetzt natürlich auch haben, indem ich die GmbH und Co. KG wieder auflöse. Und da würde natürlich jetzt, wenn Deutschland auch sagen würde, das ist eine Kapitalgesellschaft, würde man sagen, naja, wenn du die Gesellschaft auflöst, musst du ja da was an dich ausschütten und das nochmal versteuern mit Abgeltungssteuer. Und wenn man aber das eben so geschickt gestaltet, dass nur das eine Land denkt, es ist eine Kapitalgesellschaft und das andere Land, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, sagt, nö, ist eine Personengesellschaft, kann man sich natürlich das vielleicht sogar steuerfrei wieder entnehmen. Also solche interessanten Dinge sind dann auch möglich mit der GmbH und Co. KG. Vielleicht belassen wir uns erstmal dabei, um jetzt hier nicht zu nötig zu werden.
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, das ist interessant, 2016 lag der Körperschaftssteuersatz in Ungarn noch bei 19%, also höher als hier. Gut, hier gibt es in Deutschland noch die Gewerbesteuer, aber mittlerweile sogar nicht nur 10%, sondern 2025, sofern diese Auflösung hier stimmt, 9%. Also die haben nicht irgendwie 5 Jahre gebraucht, um den Körperschaftssteuersatz um 5 Prozentpunkte zu senken. Liebe Grüße an die Bundesregierung. Christian, jetzt sind wir fast schon am Ende. Du hast bestimmt noch eine besondere Gestaltungsmöglichkeit mit der GmbH und Co. KG mitgebracht, so wie ich dich kenne.
Ja, da gibt's noch, ich habe sogar 3. Ich zähle sie nur mal auf, ja, um vielleicht nochmal so einen Vorgeschmack zu geben, was da noch alles so geht. Also vielleicht nochmal eine, die wirklich sich aufdrängen könnte, ist ja vielleicht auch für Immobilieninvestoren. Was machst du denn, wenn du eine Immobilie kaufst, wo du weißt, okay, langfristig werde ich wahrscheinlich da Gewinne mitmachen, also irgendwie eine sehr positive Mietrendite erwirtschaften und auch vielleicht etwas Hohes versteuern müssen, dann sagst du natürlich, naja, die Immobilie hätte ich eigentlich lieber in der GmbH, weil da zahle ich ja dann nur 15% Steuern drauf oder wenn das jetzt hier wirklich so kommt, vielleicht irgendwann nur noch 10% Körperschaftssteuern, wenn unsere Sätze auch mal gesenkt werden. Und gleichzeitig ist es aber dann herausfordernd zu sagen, ja, ich kaufe die Immobilie erstmal privat und dann saniere ich die, habe erstmal hohe Kosten und will dann die Kosten natürlich am liebsten erstmal bei mir privat steuerlich geltend machen, habe die vielleicht auch, kann die Immobilie erstmal hoch abschreiben, weil ich eine degressive Abschreibung ansetzen kann oder eine Denkmalabschreibung oder wie auch immer und will dann später in die GmbH rein. Und das haben wir ja gerade gelernt, ist grunderwerbsteuerlich ein bisschen herausfordernd, ja, weil man nicht so einfach vom Privatvermögen in die GmbH kommt ohne Grunderwerbsteuer. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man so eine Immobilie hat, wo man erstmal viel Geld ausgibt, kaufe ich die halt erstmal über eine GmbH und KKG zum Beispiel, saniere die dort, habe hohe Kosten, die kann ich privat nutzen, solange meine Kapitaleinlage nicht aufgebraucht ist. Und dann mache ich irgendwann einen Formwechsel zur GmbH. Also mache sozusagen aus der GmbH KKG dann eine GmbH. Und das Interessante ist, dass gerade bei diesem Schritt Formwechsel keine Grunderwerbsteuer anfällt. Ne? Also auch da für Immobilien auf jeden Fall super interessant, die GmbH und KKG. Das wäre Nummer eins. Ja, hast du zu Nummer eins noch was zu ergänzen oder?
Nö.
Nummer zwei ist vielleicht noch, haben vielleicht auch manche nicht gehört, finde ich aber auch super interessant. Es gibt auch die Stiftung und Co. KG, ja. Da könnte man also sagen, man hat dasselbe Modell, wie wir jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben, die GmbH und Co. KG, nur statt einer GmbH setzt man dann eine Familienstiftung beispielsweise ein, die die unbeschränkte Haftung übernimmt. Am Ende hat man dann auch wieder eine beschränkte Haftung, weil die Stiftung kann vielleicht pleite gehen und dann ist sie weg und die KG kann pleite gehen und dann ist sie weg, aber man selbst wird nicht mit der Haftung konfrontiert und hier ergibt sich dann auch keine gewerbliche Prägung. Also eine Stiftung und Co-KG ist immer vermögensverwaltend tätig, kann vielleicht für manche Konstruktionen auch interessant sein. Und was war Nummer drei? Ach so, Nummer drei ist vielleicht auch nochmal, das hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Das kommt aber auch wieder so ein bisschen auf den Fall an, kann man aber auch mal überlegen. Es gibt ja manche Länder, die haben so eine Vermögenssteuer und da kann es auch Situationen geben, wo man die ausländische Vermögenssteuer nicht zahlen muss, wenn man beispielsweise dort eine Immobilie kauft, wenn man das Ganze über eine deutsche GmbH und KKG macht. Ich glaube, das könnte auch für Mallorca sogar gelten. Das ist jetzt auch nicht mein absolutes Spezialgebiet, aber da kann eben auch so ein Investment über so eine GmbH und KKG wohl interessant sein. Das wäre noch mein dritter Punkt.
Sehr gut, dann haben wir abschließend noch ein paar Spezialfälle behandelt. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Rechtsform, ja, die man auch, sagen wir mal, im täglichen Geschäftsverkehr immer mal wieder sieht und können wir öfter mal machen. So kleine Rechtsformbesprechung, falls euch das interessiert, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine E-Mail da an podcast@steuerversum.de und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, sehe ich auch so, ne? Bis nächste Woche. Vielen Dank und mach's gut.
Ciao. Das war der Seid auch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.